Es ist Freitag, der 30. August.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Und heute habe ich zu Gast den Alex Steudel, der am Freitag eine Kolumne veröffentlicht hat, die für Aufsehen gesorgt hat. Und ich will nur mal zitieren, was die Leute kommentieren zu deiner Kolumne, lieber Alex. Unter anderem bei OneFootball: selten einen so unnötigen Artikel gelesen. Dem Verfasser scheint es eindeutig an Fußballsachverstand zu fehlen. Das habe ich ja schon immer gesagt, Alex. Ja, aber jetzt hast du es auch nochmal schriftlich. In der Nationalelf sollten die besten Spieler stehen und das tun sie. Alex, du hast in deiner Kolumne bei Fever Pitch, Leute, ihr könnt das bei feverpitch.de alles nachlesen, die Nominierung durch Julian Nagelsmann, den Bundestrainer, kommentiert und gesagt: Herr Nagelsmann, da geht mehr. Wie hast du das gemeint?
Ja, ich habe das folgendermaßen gemeint. Ich hatte eigentlich, Julian Nagelsmann ist ja ein Trainer, der immer wieder neue Sachen ausprobiert und der immer einen überraschen kann. Und deswegen habe ich, und ich bin ja wirklich nicht der Einzige, du hast natürlich sehr einseitig zitiert, ich bin ja nicht der Einzige, der das findet, er hat diesmal, finde ich, so sehr auf mit angezogener Handbremse nominiert. Also im Prinzip ist das der Kader von der EM.
Und ja, minus Weltmeister, nämlich
minus die Weltmeister,
Manuel Neuer, genau. Und Toni Kroos, kein Weltmeister im Kader, genau. Natürlich nicht.
20 der 23 nominierten Spieler waren schon bei der EM dabei. Und es wären noch mehr gewesen, wenn nicht Sané noch rekonvaleszent wäre und Antonio Rüdiger eine geartete Pause bekommen hätte. Also das Ding ist eigentlich ein Spiegelbild der EM. Und die EM, machen wir uns nichts vor, gab es zwar zwischendurch mal ein paar schöne Auftritte, aber das Ziel wurde halt verfehlt. Und da wünsche ich mir dann schon irgendwie mal noch ein paar neue, ein bisschen frischen Wind, mal ein bisschen Experimente, mal Spieler, von denen ich vielleicht noch nichts gehört habe. Aber das war halt alles leider nicht drin. Der einzige sozusagen neue Angelo Stiller war natürlich voraussehbar, dass der jetzt nominiert wird. Und naja, also ich war schon ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen.
Zu ihm kommen wir später noch. Er wird ja schon als der neue Toni Kroos gehandelt, zumindest von einigen Kollegen. Hat mich sehr überrascht, weil Toni Kroos steht ja für mich für jemanden, der viele Pötte gewonnen hat. Das, glaube ich, muss der junge Mann noch nachholen. Wen vermisst du denn? Wen hätte Julian Nagelsmann denn noch nominieren können? Also hier sagt ein Kommentator, das ist schon Meckern auf allerhöchstem Niveau. Erstmal ein paar Spiele so bestreiten und danach justieren. Ist das vielleicht besser, wenn man langsam die Veränderung macht? Man hat ja 2 Jahre Zeit bis zur WM 2026.
Ja, ich habe auch in der Kolumne geschrieben, dass man natürlich genau diese Frage stellen kann. Natürlich kann man sagen, wer soll das denn sein? Ne? Wo sind denn die Spieler, die da fehlen? Und da erwarte ich natürlich eben von so einem Scouting und von so einem Bundestrainer eben mal so einen Anstoß, dass er den gibt und dass er mal sagt, ich hole jetzt mal einfach 2, 3 Leute dazu, die mit denen vielleicht niemand gerechnet hat. Also ich sage jetzt mal hier, der Brian Gruder, der jetzt gerade nach Brighton gewechselt ist für über 30 Millionen Euro, der letzte Saison super gespielt hat in Mainz, wäre so ein Typ gewesen. Aber andere Namen kann ich dir jetzt auch nicht nennen. Ich weiß schon, dass das sozusagen die Vernunftslösung ist. Aber wieso nicht einfach mal bei so einer Kadernominierung sagen, ich mache ab jetzt jedes Mal 2, 3 Spieler, nehme ich mit rein, die jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder auf dem Zettel hat. Und die schauen wir uns dann mal an. Und manche gehen ja durch die Decke, wenn sie auf diesem Level plötzlich spielen können.
Das kann ich dir beantworten. Die Bundestrainer vor Julian Nagelsmann haben ja immer wieder experimentiert. Und das hatte zur Folge, dass die Mannschaft nie eingespielt war, als es um etwas ging. Und es entstand auch ein gewisser Frust im Publikum deswegen, weil man sich gar nicht identifizieren konnte mit der Mannschaft. Julian Nagelsmann macht es jetzt ein bisschen anders. Seine Mannschaft hat ein Gesicht. Und wer da rein will, muss sich doppelt anstrengen. Das ist doch eigentlich Leistungsprinzip.
Ja, das ist Leistungsprinzip. Und das ist halt das, was wir schon seit 50 Jahren machen, so, ne? Also, das finde ich eben, das ist das, was ich eingangs meinte.
Aber ziemlich kritisch, 50 Jahre, also, das kann man jetzt nicht behaupten. Also,
wir haben schon, ich meine, der erste, der das durchbrochen hat, war Jürgen Klinsmann. Der hat dann plötzlich, Robert Hood nominiert. Da dachte auch jeder, wer ist das denn? Und natürlich hat er in England gut gespielt. Aber das meine ich damit, es geht ja nicht mehr um den einzelnen Spielern, es geht ja um das Signal, das man dann setzt für die anderen, dass man sagt, okay, ich versuche mal was anderes, ich probiere Spiel auch mal etwas, mit dem man nicht gerechnet hat, so wie ja auch Löw und Flick, Flick war es, glaube ich, Pascal Groß mal dann aus England nominiert haben, da hat ja auch keiner damit gerechnet. Also sowas finde ich halt, da sollte immer ein, zwei Personalien dabei sein, wo man sagt, oh, okay, da scheint irgendwas, der Bundestrainer weiß mehr als mich, sagt, als ich denke dann der Fan so. Aber so, also diese Aufstellung hätte jeder Fan auch nominiert.
Ich bin jetzt weit davon entfernt, Julian Nagelsmann verteidigen zu wollen, aber wenn du Pavlovic fürs Mittelfeld nominierst von Bayern München und verzichtest auf Leon Goretzka von Bayern München, dann ist das ja auch ein Statement. Ich habe die Überschrift gelesen, bei einem Kollegen, der sagte, interessant ist, wen er nicht nominiert hat. Ist das nicht schon ein Signal, das dich zufriedenstellen könnte, Pavlovic statt Goretzka, der Junge statt des Bewährten?
Naja, Pavlovic war ja jetzt auch nicht neu, ne? Der war ja einfach nur, krank bei der EM. Der war ja schon nominiert. Und also Goretzka finde ich jetzt, ich meine, der spielt bei Bayern momentan überhaupt keine Rolle. Warum sollte er denn die Nationalmannschaft nominiert werden?
Weil man weiß, was er kann.
Ja, aber das finde ich dann, also sollten ja nicht Spieler sein, die aufgepäppelt werden sondern Spieler, die auch irgendwo Leistung bringen. Also die auch, die man eben nicht so auf dem Zettel hat, wie Gruda zum Beispiel.
Und auch da bist hier du aber jetzt inkonsequent. Bei Manuel Neuer hast du anders argumentiert. Da hast du gesagt, auch wenn er keine Vorbereitung hat oder lange verletzt war, rein mit ihm, weil er besser ist als andere.
Ja, Manuel Neuer ist auch eine Legende. Das ist noch was völlig anderes.
Der hat sich das verdient. Ich habe dich erwischt.
Nein. Das ist ja was anderes. Ein Weltmeister, der einfach der beste Torwart aller Zeiten ist, der, für den müssen andere Regeln gelten. Aber wir haben ja auch in Mailand zum Beispiel Verteidiger beim AC Mailand, die vielleicht auch, die man auch mal wieder dazu hätte holen können. Es gibt ja schon Möglichkeiten, ein bisschen anders zu nominieren. Und ich will jetzt überhaupt nicht mich jetzt rein in so einen Nagelsmann rausreden. Ich finde den Nagelsmann ja super. Aber in dem Fall fand ich so ein bisschen, wurde auch heute in Zeitungen teilweise so kommentiert, bisschen enttäuschend einfach diese Nominierung. Ich meine, es ist Nations League, da kann man doch auch mal ein bisschen was ausprobieren. Da könnte man ja wirklich sagen, okay, oder wir holen einfach mal zwei aus der U21 hoch oder wie auch immer.
Ja, für die Zuhörer, Anfang September zwei Spiele in der Nations League. Zuerst in Düsseldorf gegen Ungarn, dann geht's nach Holland gegen die Holländer. Wie ernst muss man die Nations League nehmen oder ist das nur eine Aneinanderreihung von Vorbereitungsspielen auf die WM 2026?
Also ich nehme die Nations League nicht ernst, weil ich kann ja nicht alles ernst nehmen, was da in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zurollt. Gestern war die Champions League-Auslosung. Es gibt ja noch quasi inzwischen eine zweite Bundesliga sozusagen, die da auf uns zukommt. Und dann die Nations League interessiert mich da momentan eigentlich überhaupt nicht. Natürlich werde ich die Spiele angucken, aber das interessiert mich jetzt nicht so wie eine Bundesliga-Saison oder wie eine Champions League. Das einzig Interessante daran ist, glaube ich, dass man irgendwie über die Nations League durchs Hintertürchen sich vielleicht doch für die WM qualifizieren kann, wenn man es über die Gruppenphase nicht schafft. Aber ansonsten um die Jahreszeit. Okay, aber es ist jetzt auch kein Unterschied, ob das Nations League heißt oder Freundschaftsspiele. Das ist halt da. Und natürlich brauchen wir das, damit die Nationalmannschaft sich einspielen kann. Aber ich brauche im September keine Nations League.
Was erwartest du von Julian Nagelsmann? Dass er vom ersten Spiel an Gas gibt mit der Mannschaft oder dass er was aufbaut und dann auch in Kauf nimmt, dass er Rückschläge erlebt, um daraus zu erlernen, etwas zu lernen?
Naja, also ich erwarte natürlich schon, dass er schönen Fußball zeigt in erster Linie und dass er die richtige Mischung aus Ausprobieren und Aufbauen findet. Aber wie gesagt, es ist ja noch, sind noch zwei Jahre hin bis zur WM. Insofern erwarte ich da jetzt einfach nur, dass er seinen Job macht und dass das einigermaßen gut aussieht.
Was sonst noch so los ist?
Du hast die Champions League-Auslosung schon angesprochen. Jede deutsche Mannschaft, wir haben 5 in der Champions League, hat jetzt 8 Gegner. Alles kommt in eine große Tabelle hinein und wenn du auf die Tabelle guckst, weißt du gar nicht, hast du jetzt schon gegen die gespielt oder nicht, weil es gibt auch kein Hin- und Rückspiel. Das ist ja ein bisschen ungewohnt. Wie findest du den neuen Modus der Champions League? Mehr Spiele, mehr Geld, rechtfertigt das alles, dass man sich von der alten Form abkehrt?
Also ich bin höchst irritiert von dieser neuen Champions League. Also geht schon damit los, wie du gerade gesagt hast, dass es ein Format ist, das es ja eigentlich noch nie gegeben hat und auch, glaube ich, keine anderen Sportart gibt, dass es eine Tabelle gibt und eine Liga gibt, in der gar nicht jeder gegen jeden spielt und dass sich daraus irgendwie eine Konstellation ergibt. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist halt mal was Neues, ist ja auch nicht schlecht. Aber alleine die Tatsache, dass ich jetzt nicht zusammenkriege, wer da gegen wen spielt, Also ich habe keine Ahnung, ich krieg's jetzt nicht zusammen. Ich weiß nur, da spielen einige ein paar Mal gegen Barcelona und dann ist noch irgendwie Slavia Prag und keine Ahnung. Das ist ja eigentlich, also sexy ist es nicht so. Das zweite ist der Modus. Ich habe mal ausgerechnet, wenn man über die wenn man sich nicht direkt fürs Achtelfinale qualifiziert, sondern über die Playoffs muss und dann trotzdem das Finale erreicht, hat man 17 Spiele. Das ist eine komplette Bundesliga-Hinrunde, die einfach nebenher gespielt wird. Also das ist echt verrückt. Mhm. Und klar gibt es die Diskussion mit der Belastung. Oh gut, das ist für uns Zuschauer ja kein Thema. Wir werden hier nicht belastet, sondern wir haben einfach mehr Fußball. Also wie wird das gelöst werden? Müssen die Kader jetzt größer werden? Pumpen die Clubs sich jetzt auf, damit sie das bewerkstelligen können? Dieses Mehr an Geld, das da jetzt fließt. Wohin fließt das eigentlich? Warum muss ich denn nach wie vor einen Haufen Geld bezahlen, um mir das anzugucken, wo doch jetzt viel mehr Geld da ist? So, mhm. Also von mir wird ja auch mehr Geld, also wird ja immer mehr Geld, bedeutet ja nicht nur, es wird mehr ausgeschüttet und an die Clubs ausgeschüttet, sondern wir Zuschauer profitieren ja auch überhaupt nicht davon. Wir müssen viel mehr gucken und wir müssen aber immer mehr bezahlen dafür. Also das sind also Sachen, die mich so ein bisschen irritieren. Wie das nachher im Einzelnen ist, ob das nachher total langweilig ist oder ob das total spannend ist, wenn dann am letzten Spieltag 18 Spiele, glaube ich, gleichzeitig stattfinden. Das müssen wir dann mal gucken. Also bei der EM war es ja jetzt auch so, dass die erst haben alle geschimpft, dass die EM so aufgebläht wird. Dann fanden es plötzlich alle ganz toll, dass da so viele kleine Mannschaften mitspielen und den Großen ein Bein stellen können. Man muss immer, glaube ich, erstmal gucken, wie sich das dann anfühlt in der Realität. Aber grundsätzlich ist natürlich schon brutal viel, also das alles anzugucken. Und dann kommt noch die Club-WM am Schluss noch oben drauf. Also,
ja, aber rechnen wir mal zusammen. 34 Ligaspiele in der Premier League, sogar noch mehr. 17 bis zu 17 Spiele in der Champions League. Dazu kommt noch DFB-Pokal, dazu kommen noch Länderspiele. Also ein durchschnittlicher Nationalspieler kann dann mal schnell auf 60, 70 Spiele kommen. Erstens, wie soll er das verkraften? Zweitens, wie sollen die Clubs das verkraften? Und geht das am Ende drittens nicht zu Lasten der Qualität, wenn man wie in einem Hamsterrad eigentlich nur strampelt? Weil irgendwann musst du Pause machen, dann wird die Mannschaft aber auch nicht besser, wenn der beste Spieler mal Pause machen muss.
Naja, du kannst es, glaube ich, nur lösen, indem du halt noch mehr Spieler kaufst, also deine Kader vergrößerst und mehr rotierst, wie Ottmar Hitzfeld das eingeführt hat, weil anders kann es ja nicht funktionieren. Ich glaube, Rodri von Manchester City hat diese Woche, glaube ich, seinen Kalender gepostet, wo die Spiele alle abgebildet sind. Der müsste ja theoretisch jeden zweiten Tag spielen. So, ne? Jetzt würde wahrscheinlich ein Handballer oder ein Hockeyspieler sagen, na und? Machen wir schon seit Jahren so. Aber Fußball ist jetzt, glaube ich, schon nochmal von der körperlichen Anstrengung ein bisschen was anderes. Verletzungen kommen dazu. Aber das, wie gesagt, also das ist für die Vereine, glaube ich, schon vor allem für die Top-Vereine eine Herausforderung. Die Kleinen freuen sich natürlich jetzt, dass sie halt öfters gegen die Großen spielen können.
Also ich fühle mich an einen Satz von Marcel Reif erinnert. Der hat mal gesagt, eigentlich müsste Bayern München zwei Mannschaften anmelden. Eine für die Bundesliga und eine für die Champions League. Ja, mit entsprechender Qualitätsunterschieden. Siehst du das auch so, dass eigentlich jeder große Verein, der ambitioniert ist, Bayern München gehört dazu, Borussia Dortmund, natürlich die ewigen Verfolger, Bayer Leverkusen, ist ja gerade an der Spitze, VfB Stuttgart, RB Leipzig, dass man eigentlich zwei vollständige Kader bräuchte, um das alles zu bewerkstelligen, was die Verbände sich da ausdenken?
Ja, eigentlich schon. Also du brauchst ja, also es wird ja immer gesagt, du brauchst für jede Position zwei Topspieler. Aber selbst das reicht ja nicht, weil wenn du so viele Spiele hast, dann hat einer eine Gelbsperre, der andere ist verletzt, dann geht's wieder los, wir sollen da jetzt auf der Position spielen. Gleichzeitig ist es eine Kostenfrage und natürlich ist es auch eine Stimmungsfrage. Ne? Wenn du so viele Spieler hast, sind natürlich ständig irgendwelche Spieler auch schlecht gelaunt und du hast Themen. Also das ist natürlich schon echt eine komplizierte Konstellation. Und es ist halt eben nicht richtig... Es ist halt nicht so richtig der Fußball, wie wir ihn kennen. Also unser Fußball ist halt, da wird trainiert und dann spielt die beste Mannschaft am Wochenende und dann hat man ein Ziel und jetzt verflüssigt sich das alles so. Es gibt tausend Nebenbaustellen und das ist nicht im Sinne der Marke Fußball. Also ich muss immer dran denken, dass Oliver Bierhoff hat mir das mal gesagt und das hat mich beeindruckt. Er hat gesagt, die beste und erfolgreichste und teuerste Liga der Welt und die einträglichste ist die NFL in Amerika. Und warum? Die haben 17 Spieltage oder wie viel sind? Und das war's einfach so. Und
das nur in alles, 4 Monate, ne?
In kürzester Zeit Jahren, so. Ne? Und das ist eben, und du als Fan weißt du inzwischen gar nicht mehr, gestern hat ja Heidenheim gespielt. Wo lief das denn überhaupt? Kann ich da irgendwo die Highlights gucken? Das war Conference League. Und was wird heute ausgelost? Ach so, ja, die Europa League. und, glaube ich, die Conference League. Champions League war gestern. Wann ist eigentlich die Club-WM? Und wie ist es mit der Champions League gegen wen spielt? Also das ist ja, für den Fan ist das ein totales Chaos. So, man hat gar keine, hat gar kein Gefühl mehr, ne, für den einzelnen Wettbewerb.
Jetzt frage ich mal ketzerisch, liegt es daran, dass wir vielleicht andere Zeiten gewohnt sind und die jungen Leute machen sich gar keine Gedanken darüber, weil die sind da einfach up to date?
Ja, klar, bei uns war, sozusagen, früher war es alles viel einfacher, so, da gab es halt Europapokal und da gab es die Bundesliga, aber das Argument mit den jungen Leuten zählt ja nicht, weil die wenden sich ja gerade ab vom Fußball. So, die gucken ja nicht, weil sie es A, sich gar nicht leisten können und weil sie, weil ihnen das alles zu aufgebläht ist, ne? Die gucken, deswegen entstehen ja auch so Sachen wie jetzt Icons League und diese ganzen kleinen Formate, die die jüngere Zielgruppe findet, die halt viel geringere Aufmerksamkeitsspanne haben, ne? Die wollen ganz schnell in kleinen Packungen etwas leicht Verdauliches sehen. Und was der Fußball momentan bietet, ist ja das genaue Gegenteil. Also das sind gigantische Ausmaße von Übertragungen. Und also glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das die Marke, wie gesagt, gefährdet.
Wie viele Abos hast du, um all diese Fußballspiele zu sehen?
Also ich habe Sky, ich habe The Zone, ich habe mein gutes altes GEZ-Abo sozusagen, das brauche ich ja auch. RTL habe ich nicht, da muss ich dann mich halt irgendwie durchschlagen und so pixelige Spiele sehen manchmal.
Amazon Prime hat man ja sowieso.
Amazon Prime habe ich noch, genau. Ja. Ja. Also das sind gut und gerne ja 700-800 Euro im Jahr, die ich dafür bezahle. So.
Also
und
das wenn du jetzt noch Drittliga-Fan wärst, dann müsstest du dir Magenta anschaffen.
Dann müsste ich mir noch Magenta angucken. Ja. Dann bin ich Stuttgarter Kickers-Fan. Theoretisch müsste ich dann noch einen diese Sender, die Regionalliga-Spiele
übertragen. Wer Stuttgarter Kickers-Fan ist, muss bluten. Ne? Ich meine, das ist in der Natur der Sache. Ne?
So. Dann müsste man eigentlich einen Kickers-Rabatt kriegen oder sowas, aber für die großen Ligen. Aber ja, das ist ja auch noch das Schlimme, dass man eben sich das ja nicht mal alles angucken kann mit einem Abo. Und wenn man eben nicht Geld hat, wie halt junge Leute, die im Beruf neu anfangen oder die vielleicht studieren oder eine Ausbildung machen, die können sich doch nicht 50, 60 Euro im Monat leisten. Und die können sich auch nicht leisten, jedes Mal in die Kneipe zu gehen und 3 Bier zu trinken. Mhm. Also das ist ja auch ein Teil, der auch noch etwas, was dazukommt. Und die ganz Kleinen werden abgeschreckt, indem die Spiele abends um 21 Uhr erst anfangen. So. Die wichtigen. Also es ist schon echt, man muss schon echt geduldig sein und den Sport sehr lieben, um da am Ball zu bleiben, finde ich momentan.
Alle mal herhören.
Leverkusen gegen RB Leipzig. Ist es das Spiel, das dich am meisten interessiert am Wochenende?
Ja, also das ist schon interessant, ne? Also die Leverkusen haben mich jetzt schon echt bisschen beeindruckt, jetzt schon in den ersten Spielen, auch wenn es jetzt so holprig war im Pokal. Aber die spielen also nach wie vor eigentlich echt einen guten Fußball. Leipzig ist so ein bisschen unsicher und Wackelkandidat, finde ich, weil Dani Olmo hat ja, also die hatten ja eine unglaubliche Statistik mit ohne Dani Olmo, so, ne? Also mit Dani Olmo haben die
das gestern. Immer. Das hat gestern aber Kollege Guido Schäfer ganz anders erzählt, dass der ständig verletzt war und sowieso nicht zu vielen Einsätzen gekommen ist.
Ja, das meine ich ja damit. Aber wenn er gespielt hat, sie haben mit ihm mehr Punkte geholt als ohne ihn. Also wenn er dabei war, hat er auch den Unterschied gemacht. Und wie die den jetzt ersetzen wollen, ich meine, das hat man ja jetzt auch wieder gesehen, da bei seinem ersten Einsatz in Barcelona hat er natürlich gleich ein Tor gemacht und da geglänzt. Und bei der EM haben wir es ja auch gesehen. Ich meine, das war wenn nicht der beste Spieler der Bundesliga und der ist jetzt einfach weg, so. Mhm. Und also wie sie das verkraften, da bin ich echt mal gespannt.
Glaubst du, dass Alonso dieses Husarenstück vom Vorjahr wiederholen kann mit seiner Mannschaft und Bayern auf die hinteren Plätze verweisen kann?
Also bis vor 2 Wochen war ich sehr skeptisch. Dann kam das Gladbach-Spiel und es war zwar auch holprig, aber wenn man sich das anguckt, was die für einen Fußball spielen, ich habe den Eindruck, dass die jetzt noch besser werden, weil sie das alles, die Automatismus, es wird immer besser von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Das sah schon echt richtig gut aus. Das sah schon echt eine Klasse besser als vieles anderes, was man in der Bundesliga sieht. Also insofern würde ich, ich würde jetzt nicht mein Vermögen drauf verwetten, dass sie nochmal Meister werden, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie ganz weit oben mitspielen.
Was hat Leverkusen, was Bayern nicht hat?
Das ist eine gute Frage.
Also natürlich eine gute Frage, kommt ja von
mir. Leverkusen hat sich einfach letztes Jahr, fand ich, super verstärkt. Also die haben einfach Top-Spieler, die haben super, offenbar jemanden, der super einkaufen kann, also den Simon Rolfes. Da hat wirklich alles zusammengepasst und das ist so momentan, finde ich, ein bisschen die Schwäche bei Bayern. Man hat nie so richtig das Gefühl, dass dieser Kader so richtig mit bedacht und dass da ein Rädchen ins andere greift. Da sind einfach ein paar gute Spieler zusammengekauft worden und das funktioniert alles nicht so richtig. Die Mannschaft hat nicht die Nervenstärke, die Leverkusen hat. Also sowas wie, also Leverkusen spielt eigentlich genauso wie Bayern früher. Die haben einfach eine totale, die haben Nerven, die können geduldig sein, die wissen, dass sie bis zur letzten Sekunde so ein Spiel kippen können, drehen können, während die Bayern gefühlt immer Angst haben, dass es ihnen aus der Hand gleitet. Und das passiert dann auch meistens.
Das klingt jetzt so, als wenn du mit der Einkaufspolitik von Bayern-Vorstand Max Eberl nicht wirklich einverstanden bist.
Gut, er ist ja noch nicht so lange da, aber ich finde, also mich überzeugt der Kader noch nicht so richtig. Irgendwie habe ich, wenn ich diese Spiele sehe, den Eindruck, da fehlt noch irgendwie so ein bindendes Glied, da fehlt irgendwas. Wahrscheinlich ein richtiger Antreiber, das ist immer so, klingt so unmodern, so ein richtiger Chef, so ein Chaka, so einer, bei dem man sagt, okay,
Das soll doch Kimmich sein.
Ja, aber er ist es halt nicht gewesen in letzter Zeit, ne? Er musste dann ja auch mal wieder mal ausweichen, wurde in Frage gestellt, wurde demontiert, dann ist er plötzlich wieder als Kapitän der Nationalmannschaft im Gespräch. Ich finde auch nicht, dass er der Typ ist, der so nach vorne das macht, logischerweise, sondern eher defensiv stark ist. Er ist ja auch nicht der Schnellste. Er ist, natürlich ist er jemand, der so mit dem Kopf durch die Wand will, das ist gut, aber er ist halt nicht so jemand, ich glaube, er ist nicht so jemand, zu dem alle aufschauen. So ein Spieler fehlt irgendwie bei Bayern. Die haben natürlich den Harry Kane vorne, aber ist halt ein Stürmer, der zwar viele Tore schießt, aber irgendwie hat das auch nicht zu dem geführt, was man sich erwartet hat. Es gibt ja auch diese Statistiken, dass Mannschaften, die starke Einzelstürmer haben, oft Probleme haben als Ganzes. So. Also da, keine Ahnung, da bin ich noch nicht so richtig überzeugt, dass das alles so richtig gut zusammenpasst. Und machen wir uns nichts vor, die Abwehr, jetzt haben sie den einzigen, der eigentlich hinten die beste, konstanteste Leistung letzte Saison gebracht hat, den haben sie jetzt verkauft. Und die anderen beiden, Upamecano und Kim, das ist halt wirklich, das sind absolute Top-Verteidiger, die haben immer, so wie Schlotterbeck in Dortmund, die haben immer ein oder zwei Böcke drin. Musst du drauf warten, bis es passiert. So, die haben einfach nicht das höchste Niveau, dieses zuverlässige Niveau.
Und hat sich Bayern verspekuliert, weil man dachte, man kriegt Jonathan Tah doch noch
auf den
letzten Drücker?
Machen wir uns nichts vor, Jonathan Tah hat ja bei der EM auch den einen oder anderen Bock drin gehabt. So. Der ist natürlich auch
nützlich. Der perfekt zu Bayern passen, wenn ich deine
Antwort. Ja, genau. Der passt natürlich perfekt in das Konstrukt bei Leverkusen. Kein Mensch weiß, wie das. Es ist ja nicht immer die Sache der einzelnen Spieler, diese Fehler. Es ist ja auch meistens ein Problem des Umfelds im defensiven Mittelfeld und der Abwehr, wenn solche Fehler passieren. Aber klar, dass Tah nicht geklappt hat, ist natürlich für Bayern. Also wo gibt's denn sowas? Wo hat's denn sowas je gegeben, dass Bayern einen Spieler nicht kriegt von einer anderen Mannschaft und der bleibt dann da? Also das normalerweise, wenn Bayern ruft, dann kommt man. Aber die Spieler haben ja schon, die merken ja schon, bei Bayern stimmt ja auch nicht mehr alles so. Mhm. Und da ist ja auch einiges im Argen momentan, auch durch die ganzen personellen Veränderungen, auch in der Vorstandsetage durch dieses Hin und Her und so eine Aussage wie von Fernando Caro über Max Eberl, die kommt ja auch nicht von irgendwo, ne? Mhm. Und Eberl selber ist ja auch eine sehr kritisch gesehene Persönlichkeit, der dann nach Leipzig und dann wird er da keine Lust so und dann dahin und also das ist ja, der wird ja auch kritisch gesehen. Also da ist halt schon sehr viel da ist sehr viel verloren gegangen beim FC Bayern, auch in der Vorstandsetage.
Das klingt jetzt so, als würdest du nicht ausschließen, dass Bayern wieder keinen Titel holt in dieser Saison.
Also unter normalen Umständen haben sie das Zeug auf jeden Fall, logischerweise. Das Zeug aber Meister zu werden, also die haben schon, die können, natürlich ist die Mannschaft sehr, sehr stark und mit Leverkusen die stärkste Mannschaft in der Bundesliga. Man weiß nur nicht, wie sehr sie sich wieder im Weg stehen wie letztes Jahr. So. Das kann ich jetzt natürlich, kann noch keiner absehen, aber das, was wir jetzt in Wolfsburg gesehen haben, das hat jetzt nicht den Eindruck vermittelt, dass sich da jetzt was völlig Neues entwickelt hat über den Sommer. Und das ist ja eigentlich mit auch die Aufgabe eines Trainers und aber auch des für den Sport Zuständigen, der eine neue Mannschaft zusammenstellen soll. Also ich hatte in Wolfsburg das Gefühl, das war einfach komplett die Fortsetzung der letzten Saison. Da war nichts Neues zu sehen. Da war ein bisschen, wie immer, Dominanz, schön spielen, einbrechen. Dann haben sie immerhin noch die Kurve gekriegt. Aber das war ja letzte Saison auch so. Sie haben ja nicht letzte Saison jedes Spiel verloren, sondern sie haben ja auch oft die Kurve gekriegt. Aber sie haben halt so oft die Kurve dann nicht gekriegt. Und gegen eine andere Mannschaft hätten sie vielleicht die Kurve nicht gekriegt.
Nochmal zurück zu Joshua Kimmich. Du hast dich dafür ausgesprochen, dass er der neue DFB-Kapitän wird. Wir haben ganz am Anfang des Gesprächs über die Neuausrichtung der Nationalmannschaft gesprochen. Bewährte Kräfte sind immer noch im Kader drin. Das ist ja erstmal ganz gut. Kontinuität wahren. Aber nach dem Rücktritt von Neuer und dem Rücktritt von Gündogan bleibt ja eine Lücke, was das Kapitänsamt betrifft. Du bist immer noch der Meinung, dass Kimmich jetzt auch DFB-Kapitän werden sollte?
Ja, weil ich einfach, ich bin einfach mal den Kader durchgegangen und habe überlegt, wer soll denn das werden? Also ich sehe keinen Marc-André Ter Stegen als Kapitän, der ist ja auch schon über 30. Ich gucke mir die Abwehr an. Wer soll denn der Kapitän sein?
Also Antonio Rüdiger?
Antonio Rüdiger, ja, aber der ist mir zu, wie soll ich sagen, ich habe, glaube ich, in der Kolumne habe ich versucht, das vorsichtig zu formulieren. Der hat, was ja manchmal auch ein positives Aspekt ist, hat einen Nagel im Kopf, aber der ist mir zu unberechenbar. Flattrig. Der zappelt auf, zappelt auf dem Platz rum. Der ist, glaube ich, auch, wie soll man das ausdrücken, freundlich. Ich glaube, der ist intellektuell kein Kapitän sozusagen. Emre Can auch viel zu wenig Leistung dahinter. Und dann wird es ja schon knapp. Dann könntest du mal sagen, ja, die dann vielleicht ein Junger. Aber mal ehrlich, Jamal Musiala kann doch kein Kapitän sein. Oder Florian Wirtz. So.
Füllkrug
wäre
warum
noch.
Nicht? Warum nicht?
Viel zu jung. Musiala ist ja noch ein Kind. Der kann doch nicht irgendwie Spieler führen. Der kann doch nicht. Und ein Wirtz kenne ich jetzt nicht so gut, aber habe ich auch den Eindruck, dass es vielleicht noch zu früh ist. Er ist ja auch nicht in Leverkusen.
Aber kann jemand wie Kimmich Kapitän der Nationalmannschaft sein, wenn, das hast du selbst ausgeführt, er bei Bayern sag mal, ein bisschen degradiert worden ist. Von der Position her, von der Bedeutung her. Ist das nicht ein Widerspruch, wenn Nagelsmann einerseits um ihn herum die neue Nationalmannschaft aufbaut, er selbst aber jetzt nicht die Wunschposition behaupten kann bei seinem Club?
Naja, die Diskussion kam ja praktisch mit dem Saisonstart und da weiß man ja noch nicht so genau, wie so ein Spieler, wie sich das entwickelt mit ihm. Ne? Also Kimmich ist ja, hat ja gespielt, er hat auch die Position jetzt wieder gehabt, seine ursprüngliche Position im defensiven Mittelfeld. Und vor diesem Hintergrund, also offenbar bei Bayern unter Kompanie wieder auf alter Position, Nagelsmann setzt auf ihn, ist er ja jetzt erstmal wieder im Sattel. Und vor dem Hintergrund habe ich gedacht, okay, dann kann er auch Kapitän sein. Klar, also wenn jetzt Tuchel noch Bayern-Trainer wäre, dann würde es vielleicht anders aussehen. Aber wenn man sich das unter dem Aspekt ansieht, dann finde ich schon, dass er das kann. Ein anderer Kandidat wäre für mich gewesen schon Füllkrug, weil ich den einfach schlau finde und weil der gute Sachen sagt und weil der auch Leistung bringt. Aber der ist halt auch, der ist ja nicht Stammspieler sozusagen in der Nationalmannschaft gewesen. Das ist natürlich auch nochmal ein Problem. Aber der hätte tatsächlich mal von der Art und vom Typ her und vom Auftreten her wäre das auch ein Kandidat gewesen. Aber das ist, glaube ich, der ist natürlich auch schon älter und eben hat eben das Problem, dass er in der Nationalmannschaft nicht immer gesetzt ist.
Das war Alex Steudel, Kolumnist bei Feverpitch, heute zu Gast im Feverpitch Podcast. Bitte abonniert den Feverpitch Podcast, das geht ganz einfach. Einfach auf das Knöpfchen drücken, da wo man das so macht bei euren Podcast-Catcher. Und wir freuen uns, wenn ihr am Montag wieder dabei seid, wenn es die nächste Folge vom Feverpitch Podcast gibt. Alex, schönes Wochenende, vielen Dank.
Euch auch allen. Danke, tschüss.
So, jetzt warte mal bitte jetzt.
Kennst du das? Du bist morgens in Eile, ziehst schnell dein Lieblingsshirt an, schnappst dir einen Kaffee und zack, ein Fleck. Keine Panik, Persil Discs retten den Tag. Mit ihrer kraftvollen Formel beseitigen sie selbst die hartnäckigsten Flecken. Für tiefenreine Wäsche. Einfach die Disc in die Trommel werfen. Und der Rest, das macht deine Waschmaschine. Weil du immer dein Bestes gibst. Probier jetzt die besten Discs von Persil. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.